Ich muss es gleich vorne weg sagen. Irgendwie hat es heute mit diesen Bibelstellen auf den Stick nicht geklappt. Das hat es komischerweise in ein anderes Format reingebucht und das konnte jetzt der Rechner nicht lesen. Insofern zückt ihr einfach eure Bibeln und wenn es auch nur die App auf dem Smartphone ist oder ihr hört mir zu und aber guckt nach, was da geschrieben steht. Das Thema von letzter Woche war ja insofern interessantes Thema, weil es uns ja herausfordert, eigentlich von dem wegzublicken, was wir selber denken, was wir für Leute sind, was bin ich denn jetzt? Und es ging sehr eindrücklich eigentlich darum, dass hier in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Oder wie es der Luther ausdrückt, ist, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und wir haben festgestellt, die neue Kreatur ist nicht so ein überarbeitet, ein Update oder sonst irgendwas, sondern etwas völlig Neues. Und dass da also wirklich etwas Schöpferisches tätig ist. Und uns ist auch aufgefallen, letzte Woche, wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, diese wunderbare Schöpfung, auf der wir hier und heute leben dürfen, wenn der damals etwas geschaffen hat und später am Ende der Zeit sagt, und siehe, ich mache alles neu und es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, der ist auch in der Lage, in der Zwischenzeit Neues in dir und in mir zu schaffen. Also mir macht es Mut, deswegen bin ich Christ. Einer, der es glaubt. Danke, Sammy. Ja, das ist echt der Hammer. Und dann aber, das ist auch für uns, was bedeutet es denn für uns, wenn wir so uns zu einer neuen Kreatur, als neue Kreatur verstehen dürfen? Heute gehen wir einen Schritt weiter. Genau, noch kurz als Gedanke, letzte Woche, wir haben davon ja auch gesprochen, was wir ja als Job haben. Und da heißt es an einer Stelle, dass wir sowas wie ein Botschafter, ein Repräsentant sind. Und zwar, dass wir für ein Reich repräsentieren, das wir selber noch nicht, sagen wir mal, so in der Ewigkeitsform gesehen oder erlebt haben, aber dessen Bürger wir schon sind. Ich habe als Beispiel den Julian Assange, hieß er so? Ja, genannt. Das ist ein Mensch, der hat manchen Geheimdiensten die Geheimnisse quasi offen auf eine Datenbank gelegt, was jeder lesen konnte. Und irgendwie sind da die Amerikaner und andere Länder ziemlich sauer und möchten den ins Gefängnis bringen. Also lebt er momentan gerade in London, in der ecuadorianischen Botschaft und ist dort quasi seit wenigen Tagen, eigentlich ist er gebürtiger Australier, hat die ecuadorianische Staatsbürgerschaft und eigentlich wollten die Ecuadorianer erreichen, dass er einen Diplomatenstatus bekommt, damit er in England, in London und ohne festgenommen werden zu können, ausreisen darf in seine neue Heimat Ecuador. Übrigens, by the way, Ecuador soll ein richtig schönes Land sein. Also, wenn du mal nach Südamerika willst und du möchtest möglichst viel von diesem Kontinent sehen, geh nach Ecuador, weil da hast du auf relativ komprimiertem Region wohl alles dabei. Du hast so diese chilenischen Einschläge, wie es in Chile ist, was so leicht europäisch, dann hast du die Anden, dann hast du den Urwalddschungel, ist alles dabei. Ich war da noch nie. Aber ich könnte als jemand werben dafür, der da schon war und vor allem hin möchte. Merkt ihr was? Ich kann euch erzählen, das, was mir beschrieben wird von der Bibel, wie der Himmel sein wird. Ich bin da schon Himmelsbürger, ich war da noch nie. Aber das muss so schön sein. Ich will es nicht verpassen, hinzugehen und möglichst viele von euch und von Babenhausen und wo auch immer ich in Begegnung bin, mitnehmen. Wir üben erstmal mit einem Gemeindeausflug nach Ecuador. Und dann Ich denke, die erste, nächste Reise, die wir anbieten, wird eine Israel-Reise sein. Das wäre sicher der erste Anfang eines tollen Gemeindeausflugs. So, Botschafter. Botschafter hat einen Botschaftsstatus, ist eigentlich nicht mehr in der Gerichtbarkeit des Landes, in dem er lebt, sondern von dem er ausgesandt wird. Und so auch wir, sagt Paulus, dass wir da einen neuen Status haben. Eine neue Kreatur, die zwar in einem fremden Land lebt, aber also Bürger von einem anderen Land ist. Und wie wir als Menschen zwar hier noch leben, im Hier sind, aber schon Himmelsbürger und wissen, dass wir uns darauf freuen dürfen, was da auf uns zukommt. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen, und zwar, das klingt jetzt vielleicht für euch erstmal ein bisschen abstrakt, und ich hoffe, dass es das am Ende nicht ist, und zwar mein Thema, ich habe es jetzt mal genannt, heilig sein und heilig leben. Was fällt euch ein, wenn ihr an heilig denkt? Werft mir mal ein paar Dinger zu. Was denkt ihr dran, wenn ich sage, was stellt ihr euch unter heilig vor?
Unfehlbar.
Abgesondert, sittsam leben, also für die jungen Leute so abstinent, also eingeschränkt, man darf nicht mehr alles, worauf man Bock hat. Noch zu heilig, Segen empfangen, heilig leben, Segen empfangen, okay. Noch was? Demütig, heilig leben. Tempel, oh ja, okay. Mir fällt so seine Heiligkeit ein, Ehrfurcht, Stille, so ein ganz besonderer Ort, da darf man nicht normal sein. Ich weiß noch, als junger Kerl, Schulausflug, 8. Klasse, da tust du dich ja manchmal echt schwer mit so Sachen drumherum. Und wir sind dann irgendwo auf der Schwäbischen Alb gewesen, dann sind wir in eine Kirche reingegangen und ich da mit meiner Baseball-Cappy, Kaugummi kauen. Und irgendeiner meiner Freunde, die eigentlich so überhaupt kein Interesse an Christsein hatten, der hat mich aber zusammengefaltet, was ich mir überhaupt erlaube. Das ist ja hier ein heiliger Ort. Und dann habe ich gewusst, wo der Hammer hängt. So. Und ich konnte ihm dann im Moment gar nicht vermitteln, dass ich ja in der Freiheit eines Christenmenschen lebe, gemäß Luther. Eigentlich überall machen kann, was ich will. Entscheidend ist nicht, was wir unter dem Begriff heilig uns vorstellen, viel wichtiger ist, grundlegend entscheidend ist eigentlich, was Gott mit diesem Wort meint. Seid ihr soweit schon mal mit mir d'accord? Also d'accord, d'accord, genau. Seid ihr also soweit, bevor wir uns jetzt da reindröseln, weil wir manchmal ja im Gespräch und in der Auseinandersetzung über Gott und den Glauben, da sagt einer, ja, für mich ist es so, für mich ist es so, ich. Aber hier geht es jetzt vielleicht mehr darum, wie sieht Gott diesen Begriff und wie verwendet Gott diesen Begriff? Sollten wir übrigens bei allen anderen Dingen auch anwenden, dass wir uns nicht erst fragen, wie sehe ich das, sondern fragen Gott, wie siehst du das eigentlich? Im Neuen Testament spricht Gott immer wieder von Heiligen. Und er bezieht sich dazu meiner großen Überraschung auf wen? Auf Menschen. Auf Menschen bezieht er sich da. Menschen, die zur Gemeinde und zu Jesus gehören. Paulus fängt seine Briefe häufig damit an, dass er die Gemeinde grüßt. Und er macht es zum Beispiel hier an die Römer. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 7 heißt es, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nach Korinth, also Rom ist ja irgendwann in Italien, nach Korinth, das liegt dann irgendwann in Griechenland, da schreibt er zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Und dann im zweiten Brief grüßt er die Korinther so ungefähr wie an die Gemeinde Gottes in Korinth samt allen Heiligen ganz Achaia, wo auch immer Achaia liegt. Wahrscheinlich irgendwo in der Gegend dort. Also da war so ähnlich, ist es dann auch an die Epheser, irgendwo in der heutigen Türkei, an die Philippa, an die Kolosseer. Es geht immer so dieses, der Gruß an die Heiligen dorthin. Ich kann euch sagen, damals, das waren richtige Heilige. Nicht so Christen wie wir hier heutzutage. Das war noch hingegebene Märtyrer, die selbstlos und aufrichtig miteinander, also alles gehabt haben, das war ein super Zustand. Die einen oder anderen lachen schon, andere denken, habe ich das vielleicht überlesen, in der Bibel lese, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie war das nochmal? So war das gar nicht. Wenn wir die Briefe des Paulus lesen, stellen wir fest, dass diese Heiligen durchaus sehr unheilig leben konnten. Und oftmals war auch ihr falsches Verhalten oder ihr Fehlverhalten der Anlass für die Briefe des Paulus. Das zum Beispiel in Korinth, das erste große Thema an die Heiligen ist die Einheit. Oh, die Gemeinde, die war sowas von zerstritten. Die Korinther, die haben zwei Briefe bekommen. Da steht so viel Zeug, so viele Informationen drin über, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und dann kommt immer wieder die Reflexion, Menschen, bei euch habe ich gehört, dass es so und so ist. Es ist also voll entgegengesetzt. Einheit ist ein großes Thema, weil die echt zerstritten waren. Einige waren Anhänger des Paulus. Andere haben gesagt, nee, der Apollos, der ist für uns viel wichtiger. Wieder andere meinten, aber wir haben doch auch von dem Petrus gehört, der müsste doch eigentlich der Vorläufer des Papstes werden. Und wieder andere sagten, ach, die Menschen können wir uns, wir müssen doch zu Christus gehören. Da war richtig Reibung drin bei diesen sogenannten Heiligen. Aber es wird noch besser. Es gab auch andere Probleme dort. Zum Beispiel einer hat ein Verhältnis mit der Frau seines Vaters in der Gemeinde. Andere hatten sich so heftig gestritten, dass die zwar sonntags miteinander Abendmahl gefeiert haben, aber montags miteinander vor Gericht gezogen sind und sich sowas von einen Rechtsstreit geliefert haben vor einem gottlosen Richter, der und Paulus sagt, wie kann denn das sein? Wie könnt ihr denn so miteinander Abendmahl feiern und dann aber sowas von auf euer eigenes Recht pochen? Dann gab's noch Probleme mit Fleisch. Welches Fleisch man essen kann und soll, ohne Gewissensbisse zu bekommen. Das ist ungefähr wie heute. Also Fleisch wird ja extrem religiös zelebriert. Bei den einen muss da ein B-I-O davor stehen, bei den anderen darf es nur von einem Metzger sein, bei einem anderen darf, also egal was. Und andere sagen, Fleisch ist sowas von Sünde, wir essen doch keine toten Tiere und so weiter. Jetzt passt's, jetzt klappt's. Das ist ja genial. So, das heißt, hier gab es richtig Zoff, richtig Uneinigkeit und da war viel Potenzial von, dass es eine Gemeinde echt sprengen kann. Die hatten nicht so banale Themen wie feiern wir einen Gottesdienst samstags oder Sonntag. Mit sowas hatten die sich erst gar nicht auseinandergesetzt. Und dann gab es auch noch so Sachen wie einige Gaben der Geistesgaben wurden besser dargestellt wie andere und manch einer prahlte mit großem Stolz, ich habe die Gabe, deswegen bin ich besser und zelebrierte das im Gottesdienst und die Gottesdienste liefen total chaotisch ab und Paulus musste erstmal noch eine Ordnung reinbringen und sagen, Mensch, mach doch nicht so ein Chaos. Und dann beim Abendmahl selber, und das ist so vielleicht mit das Schockierendste, Die einen saßen mit beim Abendmahl, hatten wenig Mittel und wenig Möglichkeiten. Die Armen, die sind fast leer ausgegangen, hungrig aus dem Gottesdienst. Und die anderen, die mit einem fetten Lamborghini vorgefahren sind und so, die hatten dann ihren eigenen Privatkoch dabei, einen Caterer, der ihnen da die Sachen hingereicht hat. Und die dachten so, Mensch, das war ein richtig super Abendmahl heute wieder. Solche Zustände. Und Paulus schreibt von den Korinthern an die Heiligen. Also für mich sind das alles andere als Heilige, wenn das nach dem gehen würde, wie ich die Begrifflichkeit verstehe. Doch obwohl Paulus die Situation der Gemeinde sehr gut kannte und ermahnend, korrigierend auf sie einging, bezeichnete er sie ohne Bedenken als Heilige. Und wie kann er das eigentlich tun? Es ist eigentlich nicht Paulus, sondern es ist Gott, der die Menschen so sieht. Diese Briefe sind ja von Gott inspiriert. Gottes Geist spricht durch diese Briefe und es ist das, was Gott sagen will. Ihr seid Heilige. Schwer zu verstehen. Das entspricht eben nicht unserem Verständnis von Heiligsein. Und dennoch redet und denkt Gott so über die ersten Christen. Und nicht nur über sie, auch über alle anderen Christen an allen Orten, zu allen Zeiten. Also wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter glaubst, sieht Gott dich als ein Heiliger an. Ich glaube, daran müssen wir uns erst mal gewöhnen, oder? Wenn du dich heute Abend abschminkst, also für die Frauen, und wobei gibt ja auch viel Männer-Make-up mittlerweile. Meine Mutter sagt, mein Papa braucht länger im Bad wie sie. Wenn du dich heute Abend abschminkst oder morgen als erstes in den Spiegel guckst, dann kannst du dir bewusst machen, Gott sieht in dir einen Heiligen. Und er bezeichnet uns auch als solchen. Und was bedeutet also dieses Wort heilig? Es bedeutet im eigentlichen Sinne so dieses abgesondert. Besonders verwenden, für eine besondere Verwendung. Es gibt Dinge, die sind uns heilig. Und das ist überhaupt kein großes Ding. Aber da merken wir auf einmal, jetzt entsteht für uns eine Heiligkeit. Da könnte das zum Beispiel sein, das Auto, alle anderen Fahrzeuge, Motorrad, Werkzeug. Für manche Männer sind Werkzeuge was ganz Heiliges, das ich schon gar nicht irgendjemand anvertraue, weil das ist so heilig. Das kann ich doch nicht wie Perlen vor die Säue werfen. Oder wenn ich denke, so ich als ich mit in meiner Ausbildung als Industriemechaniker dann zum ersten Mal mit einem es war kein Meterstab, sondern mit einer Schieblehre oder Messschieber heißt es, wo du bis aufs Hundertstel Millimeter genau messen kannst, dann erkennst du irgendwann an, dass du mit diesem Messschieber niemals irgendwelche Nägel nimmst und die du versuchst irgendwie rauszuhebeln oder so. Dass dieses Werkzeug, Messmittel, ist dir heilig, weil es gibt einen gewissen Maßstab. Und diesen Maßstab tue ich doch nicht versauen, indem ich damit Dinge mache, die zwar gerade jetzt notwendig wären, aber dafür nehme ich ganz sicher nicht so einen Messschieber. Seid ihr bei mir? Wer weiß, wem ist sein Motorrad, wem ist was auch immer heilig? Und woran merkst du, wenn dir was heilig ist? Was passiert, wenn damit was passiert und du bist noch nicht mal schuldig? Und ich denke auch manchmal, hey, Ehekonflikte sind manchmal wegen Dinge, wir können uns in die Wolle kriegen, wegen Dinge, die mir heilig waren und aber meinem Ehepartner so entweder vielleicht nicht bewusst oder auch es passiert halt einfach mal was. Und dann denke ich, da wären wir bereit, unsere Ehe auf dem auf diesem Altar der Gerechtigkeit zu opfern und viel Geld in E-Therapie und Seelsorge, um dir irgendwie zu retten, oder stell mir vor, wie viel Geld du kaputt machst, wenn du dich scheiden lässt, als dieses blöde Ding, das halt kaputt gegangen ist. Und deswegen sind wir bereit, manchmal echt Sachen, Freundschaften, Menschen und so weiter zu opfern. Heilig bedeutet, für etwas Besonderes abgestellt, abgesondert zu sein, nicht beliebig, nicht alltäglich. Und dass man es nur der Bestimmung entsprechend verwendet. Heilige sind besondere oder abgesonderte Menschen. Aus Gottes Gnade durch sein Geschenk sind wir herausgekommen oder herausgenommen aus der Menschheit und auf seine Seite gestellt. Wir sind für ihn zu Heiligen gemacht. Deshalb werden Gläubige an 61 Stellen im Neuen Testament Heilige bezeichnet. Und früher waren wir aus Gottes Sicht, dass wir das verstehen, nicht pauschal alle Menschen zu jeder Zeit sind heilig, sondern als wir noch nicht mit Jesus unterwegs waren, als wir unser Leben noch nicht ihm anvertraut haben, als wir noch nicht ausgerufen haben, Jesus, ich möchte an dich glauben, vergib mir meine Sünden, ich will ein Kind Gottes sein. Bevor das passiert ist, bist du aus Gottes Sicht ein Sünder gewesen, bin ich ein Sünder gewesen. Aber jetzt durch diesen Schritt, durch diese Entscheidung, sind wir Heilige. Es ist zwar echt gewöhnungsbedürftig, aber wenn wir unser Denken über uns an diesem Punkt ändern und wir Gottes Wort zu uns sprechen lassen, wird sich unser Selbstbild in Richtung Wahrheit verändern. Haben wir das verstanden? Also, dass ich sage, es muss eine Transformation meiner Wahrnehmung passieren, und jetzt drum nochmal erinnern, es geht nicht darum, wie du dich siehst, sondern erstmal, was sagt Gott, was ist Wahrheit über dich? Und dass wir unser Selbstbild in Richtung Wahrheit verändern, ist es gut, wenn wir Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Ein Punkt ist, hey, wenn du im Gottesdienst bist, Gottes Wort hörst, eine Predigt hörst, dann kann Glauben entstehen von dem, was Gottes Gedanken über dich, über uns ist. Und damit leider denken und verstehen sich aber Christen häufig immer noch als Sünder und empfinden das als sehr demütig und empfinden das als sowas von permanent zu sagen, ja, ich bin ja eigentlich ein Sünder. Aber das widerspricht dem Wort Gottes. Achtet mal auf diesen Gedankengang. Ich finde, dass der schlüssig ist und insofern auch uns da die Augen öffnen sollten. Wenn ich ein Sünder bin, was werde ich dann leben? Wie ein Sünder. Wenn ich ein Sünder bin, mich als Sünder sehe, dann werde ich leben wie ein Sünder, weil ich dann ja nicht was Besonderes bin. Wenn ich ein Heiliger bin, was werde ich dann leben oder versuchen zu leben? Ein geheiligtes Leben. Mein Lieblingsbeispiel ist, für mich ist meine Zahnbürste heilig. Und ich werde versuchen, mit der weder mir die Fingernägel sauber zu kratzen, geschweige dann aus meinem Motorrad die Speichen sauber zu kriegen und danach wieder als Zahnbürste zu nutzen. Oder so Dinge, die man auf der Toilette... Also, ich werde es mehr und mehr vermeiden, etwas Heiliges für Unheiliges zu verwenden. Amen. Seid ihr dabei? Also wenn ich mich als ein Heiliger sehe, werde ich ein geheiligtes Leben leben. Wenn Gott uns als Heilige bezeichnet, wieso sollten wir ihm denn da widersprechen? Wenn Gott sagt, wir sind heilig, sollten wir nicht auch in der Lage sein, heilig zu leben? Wenn Gott uns als Heilige sieht, für ihn abgesondert, dann hat das doch nichts mit der Qualität unserer Lebensleistung zu tun. Es geht hier erst einmal um das Bejahen von Gottes Gedanken über uns. Er gibt uns diese Stellung als Heiliger. Aber wie können wir das im Alltag leben? Meine Stellung vor Gott in meinem täglichen Wandel? Wie kann Gottes Aussage über mich mein Leben auch widerspiegeln? Wie lebe ich mit Gott? Wie verhält sich meine Stellung in Christus zu meinem täglichen Leben? Beispiel: Dorflehrer. Kleine Dorfschule, jeder kennt jeden. Und die suchen einen Lehrer für ihre Schüler. Und dann hast du dich da gemeldet und so, Bezahlung stimmt, alles okay. Du unterschreibst den Vertrag, wirst auch am Schulende vorgestellt, das ist unser neuer Lehrer. Nächstes Schuljahr geht's richtig los. Und du kommst dahin und du begrüßt dann die Klasse und die stehen auf und du sagst also, ihr Lieben, ich bin euer neuer Lehrer. Und dann setzt du dich auf den Lehrerstuhl, schlägst die Zeitung auf und liest Zeitung und machst was. Und die Schüler gucken ganz betröppelt und beobachten dich eine Weile. Irgendwann fangen sie an, miteinander zu reden und sonst irgendwie. Manche finden es so urkomisch, andere denken, was ist denn das? Die kommen heim, die fragen, wie war der neue Lehrer? Ja, da war eigentlich nicht viel. Der Lehrer saß einfach nur da und hat eigentlich nichts gemacht oder seine Zeitung gelesen. Und das wird dann vielleicht am Anfang denken, der hat irgendwas pädagogisch wahrscheinlich und so weiter. Das war Kniff. Und nach ein paar Tagen werden sich die Lehrer bei dir melden, inklusive vielleicht deinem Rektor und so, und wird sagen, hör mal her, wir haben dich eigentlich als Lehrer angestellt, warum füllst du diesen Job nicht aus? Angenommen, du bist als Verkäufer in einem Autohaus angestellt, du bist als Prokurist in egal welchem Laden, du unterschreibst diesen Vertrag, ja, das will ich machen und von da ab machst du keinen Handstreich mehr. Das ist denn nur so, ich habe den Vertrag und ist da jetzt alles klar. Und die Leute werden dich angucken und sagen, hast du sie noch alle? Mit dieser Anstellung hast du doch auch eine gewisse, jetzt kommt hier ein ganz blödes Wort, Verpflichtung, bin ich eingegangen. Ich weiß, das mit dem Dorflehrer ist ein absurdes Beispiel. Und dennoch leben einige Christen genauso. Ich habe mich für Christus entschieden, ich habe mich vielleicht auch taufen oder irgendwann mal konfirmieren lassen. Ich gehöre ja schon so und so lang in die Gemeinde. Aber diese einmaligen Erlebnisse haben nur dann Sinn, wenn sich das im Leben widerspiegelt. Glaube an Jesus ist ein Glaube für den Alltag. Jakobus 2, Vers 17, der bringt es ganz knallhart auf den Punkt. Das war jetzt auch überhaupt nicht Martin Luther sein Lieblingskollege. Er hat den ziemlich weit nach hinten gesetzt, weil er so seinem Gnadenverständnis entgegengestellt hat. Aber Jakobus sagt es so, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Glauben und Gehorsam gegen Gott gehören also zusammen. Der Glaube, dass ich ein Heiliger bin, hat Auswirkungen auf mein tägliches Leben. Wenn ich eine neue Stelle annehme, macht das nur Sinn, wenn ich meine Stelle auch ausfülle und ausübe. Alles andere ist Quatsch. Glaube, der nicht gelebt wird, ist tote Religion. Und wie lebe ich als Heiliger im Alltag? Wie sieht das Leben als eines Menschen aus, der durch den Glauben eine neue Kreatur geworden ist? Epheser 4, Vers 17 bis 24, jetzt kommt ein längerer Bibeltext, den möchte ich mit uns lesen. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt. Wenn ihr zu ihm gehört habt, ihr die wenn ihr zu ihm gehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen in einem neuen Geist und ein verändertes Denken geben, als neue Menschen geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes zur Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Wenn ich nicht neu denke, wenn ich nicht neu denke, werde ich mich weiter als Sünder sehen und als Sünder leben. Wenn ich Gottes Aufforderung nachkomme und mein Geist und mein Denken verändere und mich als Heiliger ansehe, werde ich bereit sein, als Heiliger zu leben. Ein Christ, der sich weiter als Sünder sieht, wird der Aufforderung einem geheiligten Leben, wird diese Aufforderung für ihn, wird es als erdrückend und frustrierend erleben. Wenn wir aber Gott glauben und unser Denken ändern und uns als Heilige sehen, werden wir die Aufforderung, heilig zu leben, positiv annehmen. So nach dem Motto, ich weiß, dass ich in der Vergangenheit meine Zahnbürste immer wieder versehentlich zu Dinge missbraucht habe, wofür sie eigentlich gar nicht geschaffen hat. Und ich möchte das mehr und mehr ablegen und ich werde es auf Anraten meines Zahnarztes auch nicht mehr mit anderen teilen, sondern nur ich selber leben. Und ist es nicht eine frohe Botschaft, dass das für meine Zahnbürste ja nichts Negatives ist, dass ich sie heilig nehme? Sondern eigentlich ist es ja was Besonderes, was Exklusives, etwas Kostbares. Das Privileg, meine Zahnbürste zu sein. Das Privileg, deine Zahnbürste zu sein. Und so ähnlich dürfen wir das auch sehen. Was für ein Privileg ist das? Das ist doch nicht ein Krampf und eine Einschränkung und so ein Mensch, ich wäre so gern, würde mich so für all den Schmutz nur hergeben, der sonst noch da ist. Nein, einfach für Gott allein zu leben, ein geheiligtes Leben mit der Veränderung meiner Denkweise. Wenn ich durch Jesus zu einem Heiligen werde, dann kann ich auch durch Jesus heilig leben. Und das Problem ist da, wo ich nicht bereit bin, mein Denken zu ändern, wo ich mich auf mich selbst verlasse und nicht auf Jesus. Und dann dürfen wir auch so getrost einfach die Briefe, fangt ihn nochmal ganz neu an zu lesen, mit dem Römerbrief anfangen. Okay, jetzt schreibt er über die Römer und sagt Heilige. Und dann, welche Problematik betrifft die aber? Paulus sagt nicht, die sind keine Heiligen mehr, sondern er sagt hier bei den Epheser, fang an, die Transformation auch nach außen sichtbar zu werden, dass du ein Heiliger bist. Nicht auf mich selbst verlassen, sondern mich von Gottes Wort immer wieder neu fokussieren, ausrichten lassen. Was bedeutet es im Umgang ganz praktisch? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie gehe ich mit Herausforderungen des Lebens um? Wie gehe ich mit Problemen um? Wie gehe ich mit Ungerechtigkeit an mir um? Wie gehe ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten um? Wie gehe ich mit ja, könnt einsetzen, was für euch die Frage ist. Bin, und das wären so jetzt, ich bin jetzt eigentlich am Schluss angekommen. Und ich würde einfach so an uns hinein die Frage stellen, bin ich bereit, mich davon Gott auch neu überzeugen zu lassen, dass nicht nur er mich als Heiliger sieht, sondern dass ich mich als Heiliger sehen darf? Will ich in Jesu Kraft ein heiliges Leben führen? Und was oder wer verhindert mein heiliges Leben im Alltag? Und dann ist vielleicht auch die Sache die, dass du vielleicht, die Rebecca wäre jetzt dran, dann wäre es vielleicht auch die Frage an dich, du hörst so viel von Christsein und ein Heiliger und so weiter und du denkst dir, ich weiß eigentlich gar nicht, wie meine Stellung mit Jesus ist. Bin ich jetzt ein Gläubiger oder nicht? Ich kann dir sagen, das weiß man. Wer ein Christ ist, der weiß das. Und wer sich da nicht sicher ist, der sollte diese Entscheidung vielleicht treffen, damit er danach sagen kann, und jetzt weiß ich's auch. Das ist genauso wie, wird immer wieder gefragt, Mensch, woher soll man denn wissen, ob man in den Himmel kommt? Weiß man das? Ich sag dir, als Christ weißt du, dass du in den Himmel kommst. Und wenn du da dir nicht im Klaren bist, dann mache ich dir Mut, diese Entscheidung zu treffen, damit du es wissen kannst.